die Schwierigkeiten, die Menschen haben können und mit denen sie auch umgehen lernen müssen, ohne eigene Schuld. Deswegen, wir haben heute dieses Zeugnis gehört, dass Gott direkt auf unser Beten hört. Aber Gott braucht dazu Menschen, die auf sein Reden achten. Menschen wundern sich oft, dass ihre Gebete nicht oder nicht gleich erhört werden. Ich bin sicher, dass Gott alle unsere Gebete sofort hört und auch darauf reagiert. Es gibt Dinge, die verschließen sein Ohr. Eine dieser Sachen ist Unglaube. Die zweite Sache ist Ungehorsam. Wenn wir ohne Glauben sind oder Gott nicht gehorchen, dann machen wir damit sein Ohr zu. Dann können wir lange betteln, aber er hört nicht. Das dritte ist Ungerechtigkeit, wenn wir selber Böses machen gegenüber anderen Menschen. Normalerweise steht dann ihr Gebet gegen unseres. Und Gott hilft immer dem Schwachen. Deswegen ist es besonders gefährlich, wenn wir Schwächere unterdrücken. Das kann die Ehefrau sein, das können die Kinder sein. Da werden wir extra im Neuen Testament gewarnt, dass wir mit unseren Frauen respektvoll umgehen, dass unsere Gebete nicht verändert werden. Aber das können auch andere Menschen um uns herum sagen. Wenn alle diese Dinge ausgeräumt sind, und ich hoffe, dass jemand, der gläubig wird, diese Dinge wirklich beiseite legt und auch beiseite lässt, werden wir irgendwann entdecken, es gibt trotzdem noch Schwierigkeiten. Und das sind einmal ist es die Schuld von anderen Menschen, mit denen wir irgendwie verbunden sind. Ist eigentlich ganz logisch. Wenn ich Anteile von einem Betrieb erwerbe, wenn ich Teile von einem Betrieb kaufe und dieser Betrieb hat Schulden, dann kaufe ich auch die Schulden. Und deswegen ist es wirklich, wir müssen sorgfältig sein in der Auswahl unserer Freunde, weil wir uns mit ihren Sünden ganz leicht infizieren können. Wir brauchen keine Angst haben, weil Jesus Christus stärker ist als alles in der Welt. Deswegen, ich muss nicht mehr ängstlich sein und sagen, oh, vielleicht infiziere ich mich mit irgendwelchen fremden Schuld. Aber ich muss auch sorgfältig sein. Und manche Dinge weiß ich nicht oder beachte sie nicht. So war das ja bei David gewesen. Ihr erinnert euch, 3 Jahre seiner Regierungszeit waren durch wirtschaftliche Katastrophen geprägt. Und die Ursache lag ganz woanders, viel früher, bei dem König Saul. Dann, wir haben das heute auch gelesen, gehört, als David merkt, das ist kein Zufall, nicht mal ein schlechtes Jahr, wie das mal auftreten kann. Ein Jahr ist schlimm, das nächste ist schlimmer, das dritte ist noch schlimmer. Dann fragt er Gott, sagt, gibt es einen Grund? Und Gott antwortet. Und dann weiß, was er machen muss. Und diese Schwierigkeiten gehen weg. Aber es gibt eben auch noch andere Arten von Schwierigkeiten. Was lesen wir danach? Es gibt böse Menschen, die immer kämpfen wollen mit den Gläubigen, kämpfen müssen, die können das nicht aushalten. Und an dieser Stelle muss man einen klaren Weg gehen. Vor solchen Menschen, man darf nicht ausweichen.
Okay.
Wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann sind dort Menschen gemeint, die voller Böse sind, aber die Liebe Gottes nicht kennen. Denen, auch denen, müssen wir die Liebe Gottes zeigen. Aber wenn wir sehen, dass jemand einen Schwachen quält, dann ist das keine Gelegenheit, um dem die Liebe Gottes zu zeigen, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Solche Menschen müssen gestoppt werden. Man muss vorneweg genau gucken. In den Sprüchen werden wir gewarnt, dass wir uns nicht in Streitigkeiten einmischen, die wir nicht wirklich verstanden haben. Vor vielen Jahren habe ich da mal was Witziges erlebt. Ich war bei solchen Seminaren, wie wir das hier miteinander hatten, und dann sonntags vor dem Gottesdienst, jemand muss zurück. Und ich bin früh ganz schnell zum Bahnhof gefahren, das war auf den Saarbrücken, und wollte dann schnell zurückfahren zum Gottesdienst. Dann mit einmal Gott redet zu mir und sagt, fahr zur Tankstelle. Okay, ich habe dann schnell überlegt, ich habe gedacht, okay, ich muss noch tanken, ich fahre schnell zur Tankstelle. Auto voll gemacht, will losfahren, fahr zur nächsten Tankstelle. Die war ganz gegenüber, die kann ich sehen. Das war ganz komisch. Ich dachte, ich habe gerade gedacht, was soll ich da? Dann noch zu spät zum Gottesdienst, ganz gehorsam auf die andere Seite gefahren, habe überlegt, was ich dort machen will,
was zu trinken
gekauft. Beim Losfahren, fahr zur Tankstelle. Dann war ich echt irritiert. Dann habe ich mich erinnert, ein Stück außerhalb von der Stadt ist noch eine dritte Tankstelle. Okay. Bin ich dorthin gefahren, habe gedacht, sei dort, du bist zurück. Inzwischen fängt der Gottesdienst an und du stehst hier bei der dritten Bank. Und während ich noch im Auto warte, kommt ein großes schwarzes Auto hinter meins gefahren. 2 Leute steigen aus, gehen ganz hoch, also schweigen übereinander, weil ich nicht gleich vom ersten Moment auf dran geachtet habe, dachte ich, einer von der Tankstelle schimpft mit einer Frau. Im nächsten Moment sagt Gott, geh und biete deine Hilfe. Bah, damals war ich noch nicht so mit so viel Erfahrung. Ich habe sofort gesagt, das kann ich nicht. In die Sprüche steht, du sollst dich nicht in einen Streit einmischen, der dich nichts angeht. Dann ganz schnell, geh, biete deine Hilfe. Dann, ich bin ausgestiegen, bin hingegangen, kann ich ihnen helfen? Der Mann war ganz wild. Die beste Hilfe ist, wenn sie sich ja nicht einmischen. Ich habe gedacht, okay. Die Frau war dann schon in der Tankstelle drin. Erst habe ich mich nicht getraut. Man spricht dann nicht einfach so eine andere Frau an. Dann habe ich gesehen, sie hat sich einen Kaffee gekauft. Dann habe ich mir auch einen gekauft. Habe mich an den Tisch mit hingestellt, wo sie stand. Und ich habe gemerkt, ich war ganz unter Druck. Dann habe ich noch zwei, drei Minuten gesagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Dann hat sie ihr ganzes Herz leer gemacht. Ja, das ist ihr Verlobter, aber der ist so blöd. Nach 10 Minuten, als ob sie wach wird, Mund offen, guckt mich an. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich habe gesagt, ist nicht schlimm. Ich bin wie ein Pastor. Sie kann die ganze Geschichte gerne erzählen. Nee, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ganz kurz, ich habe sie dann noch bis Straßen gefahren. Ich habe sie weggefahren. Er wollte sie nicht mehr fahren. Der Gottesdienst war inzwischen schon fast vorbei. Und bis Straßen, das ist 35 Kilometer, ich fahre immer ganz schön schnell. Aber er war mit seinem großen Auto ganz hinter mir, vielleicht mit so viel Abstand. Dann in der Zwischenzeit, sie hat telefoniert und jemand hat sie abgeholt. Dann kam er zu mir. Dann der Mann war mit einmal ganz friedlich. Dann er sagt, und nun, was soll ich jetzt machen? Ich sage, wir fahren erstmal in der Gaststätte und setzen uns in Ruhe hin. Dann, er hat 3 Stunden Zeit. Eine Woche später kam die Frau und hat uns besucht. Mandy war dabei und noch jemand. Dann, sie hat ihr ganzes Leben gut hingekriegt. Kam aus einer ganz kommunistischen Familie. Der Gott überhaupt nicht. Und hat an dem Tag ihr Leben Jesus vergeben. Eine Woche später hat der Mann wieder angerufen bei mir. Hat gesagt, was hast du mit meiner Freundin gemacht? Er hat sich so verändert. Was die hat, will ich auch haben. Dann ist er gekommen, eine ganz lange Haare. Dann, wir haben auch sein ganzes Leben vor Gott hingelegt. Eine ganz traurige Geschichte. Am Ende hat meine Kollegin ihm die Haare was vernünftig geschnitten. Bis heute gehen sie den Weg mit Jesus Christus. Eigentlich, er wollte uns dieses Wochenende besuchen. Deswegen, was du vorhin gesagt hast, dieses Wort ernst nehmen. Wirklich, das ist die Basis für einen lebendigen Glauben. Und trotzdem, es funktioniert nur durch Gottes Geist. Denn es heißt im 2. Timotheusbrief, die ganze Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Unterweisung. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Und wir werden immer wieder Sätze finden, die sind gegensätzlich. Ich sage mal, die berühmteste Stelle ist aus den Sprüchen. Gucken wir uns einmal an. Kapitel 26, Vers 4 und 5. Antworte den Toren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Und der nächste Vers. Antworte den Toren nach seiner Narrheit, damit er nicht weise sei in seiner Art. Zwei gegensätzliche Anweisungen. Wenn einer blöde Sachen zu dir sagt, ja, was sollst du machen? Genauso blöde Sachen machen? Damit er nicht denkt, er ist was Besonderes. Im nächsten Vers halt nicht so blöde Sachen an, bin ich genauso bist wie er. Was muss ich machen? Beides ist von Gott eingegeben. Ich weiß in der Situation, was passt. Durch Gottes Geist. Deswegen, ich brauche beides. Kenntnis des Wortes Gottes, die Kraft des Geistes Gottes. Das macht mich froh, wenn ich höre, wie ihr mit eurem neu gewonnenen Glauben Schritte macht. Deswegen, heute der Anfang von dieser Kapitel 22, 2. Samuel 22. Ich habe am letzten Sonntag gesagt, das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo sie ein ganzes Kapitel wiederholt. Wo ein ganzes Kapitel wiederholt wird, an einer anderen Stelle. Wir haben ja ungefähr 400 Stellen, wo ein Abschnitt woanders wieder, also wiederholt wird. Ungefähr 400 Stellen sind kurze Abschnitte. Einzelne Verse oder manchmal auch ein Abschnitt. Bei guten Bibelübersetzungen wird das immer gekennzeichnet. Dann findet
das
man
immer den Hinweis.
Aber es ist noch besser, wenn man das auch selber raus. Deswegen arbeitet mit eurer Bibel. Ich gebe euch einen Tipp. Ein Buch, was ganz viele solche Verweisstellen hat, ist der Brief an die Hebräer. Was sind ganz viele Stellen aus dem Alten Testament wieder. Und heute, das ist der kleine Anfang, 2. Samuel 22 und Psalm 18. Wir lesen mal den ersten Vers in beiden. Ja? 2. Samuel 22, Vers 1 heißt: Und David redete zum Herrn die Worte dieses Liedes an dem Tage, da der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet hatte, und sprach: Der Herr ist mein Fels. Und Psalm 18, die Vorrede heißt: Für den Vorsänger von dem Knecht des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete an dem Tage, als der Herr ihn errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls, und er sprach: Ich liebe dich, Herr, meine Stärke, der Herr ist mein Fels und meine Burg und meine Ritter. Und jetzt kann man weiterlesen bis zum Ende. Beide Kapitel. Also, Kapitel 22 in 2. Samuel, Psalm 18, kann man beides weiterlesen bis zum Ende. Das ist alles gleich, fast gleich. Was fällt euch auf beim Anfang?
Er sang das.
Monika müsste es merken.
Ich weiß es.
Du weißt es,
ja. Ich habe es gemerkt. So eingeschoben ist, ich verstehe meine Stärke.
Genau.
Ich wollte mir das aufschreiben, da habe ich gedacht, ja, Liebe empfinde ich nicht. Ja, nein, das lasse ich jetzt weg. Ich schreibe rein, jetzt brauchst du das. Und ich denke, nein, das ist eingeschoben.
Genau.
Ich liebe dich, Herr.
Ich liebe dich, Herr. Genau.
Meine Stärke.
Genau, das ist der Punkt. Alles ist gleich. Nur in dem Text in 2. Samuel fehlt dieser eine Vers. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Ihr merkt, das Problem, was Monika vorhin genannt hat, hatte schon der König David. Wir können die ganzen Großtaten Gottes berichten. Aber wir brauchen ein Stück Erfahrung, bis wir zu dem Unsichtbaren sagen können, ich liebe dich, Herr. Das ist deswegen so wichtig. Weil im Neuen Testament wird uns dieselbe Sache gesagt, im 1. Johannesbrief. Wie können wir sagen, ich liebe Gott, den wir nicht sehen, wenn wir unseren Bruder nicht lieben, den wir sehen? Hier wird eine Sache deutlich. Wer vorige Woche auf diesen Text in Kapitel 21, der merkt, dass David viele Schwierigkeiten nicht alleine bewältigen konnte. Er brauchte Leute, die mit ihm kämpfen, die ihn unterstützen, die ihn, man kann das so sagen, die für ihn beten. Ihr erinnert euch, ich habe diese eine Begebenheit erzählt von Vers 15 bis 17, als David mal einen schlechten Tag hatte und erschöpft war. Da wollte einer dieser Feinde Israels David erschlagen, also einer von den Philistern. Und einer von Davids Mitarbeitern rettet ihn. Und hinterher sagen die anderen, du sollst nicht mehr an vorderster Front streiten. Wir machen das für dich. Weil sie Sorge haben um ihn. Das ist die erfahrene Liebe. Direkt nach dem Streit, also direkt nachdem diese Schwierigkeiten bewältigt sind, kann David das noch nicht sagen. Da fing das an. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und meiner Retter. Gott ist mein Fels, auf ihn werde ich trauen, Schild und so weiter und so weiter. Später, als ich diesen Psalm noch ein zweites Mal niederschreibe, dann als erster Satz: Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Das ist das, was wir hier seit vielen Jahren erleben. Jemand wie Monika kommt natürlich schon an als Christ. Sie hat Erfahrung mit Gott gesammelt. Hier trifft sie auf Menschen, die mit ihr kämpfen. Und daraus wächst irgendwann diese Erfahrung, Bekenntnis, liebe dich, Herr. Freunde, das ist das Beste, was wir hier überhaupt bezeugen können. Ich liebe dich, Herr. Weil das braucht die Liebe untereinander. Das Bekenntnis, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr, braucht die Erfahrung des liebevollen Miteinander. Vielleicht ist dir das gar nicht aufgefallen vorhin. Ich achte auf solche kleinen Dinge. Ich denke, dass das Mittengrund ist, warum Gott so direkt bei dir handelt. Du hast gesagt, ich habe einen Freund, einen Afghanen. Weißt du, das ist das erste Mal, dass ich das höre. Wir brauchen das als Gläubige. Es ist uns ganz klar gesagt, an mehreren Stellen im Neuen Testament, durch Jesus Christus sind wir jetzt nicht mehr Mann oder Frau, Jude oder
Grieche,
gebildet oder Barbar, sondern eins in Jesus Christus. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich weiß, so viele Afghanen haben so schlechte Erfahrungen mit Iranern gemacht. Ich weiß, so viele Frauen haben so schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Ich weiß, so viele einfache Arbeiter haben so schlechte Erfahrungen mit Höhergestellten gemacht. Dass wir das automatisch mit hineinschleppen in das neue Leben. Aber dort hat es keinen Platz mehr. Jesus Christus. Und das alle ist alles in uns allen. Sonst kämpfen die Jungen gegen die Alten. Die Alten, die Jungen. Das muss gestoppt sein. Durch die Liebe Gottes, die in unseren Herzen. Amen.